Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Einzinger. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Die Parteien in Brandenburg und Sachsen im Endspurt. Morgen werden dort die neuen Landtage gewählt. Umfragen weisen auf knappe Entscheidungen in beiden Bundesländern hin. Wie schaut Berlin darauf? Das hören Sie gleich bei uns. In Hongkong ist es bei Demonstrationen von Regierungskritikern wieder zu Ausschreitungen gekommen. Das wird Thema sein. In Großbritannien sind die Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Premier Johnson und die Zwangspause des Parlaments zu demonstrieren. Protest also gegen den Brexit und für Demokratie, darüber berichten wir. Nachdem die Behörden in Gibraltar einen festgesetzten iranischen Öltanker freigegeben hatten, hat die US-Regierung nun Sanktionen gegen das Schiff und dessen Kapitän verhängt. Wir liefern die Hintergründe. Und die radikal-islamischen Taliban haben sich trotz der Friedensgespräche mit den USA schwere Kämpfe in Kunduz geliefert mit Regierungstruppen. Auch das ein Thema dann. Zum Abschluss die Berichte vom Sport und im Anschluss geht es um zehn Jahre Glühlampenverbot in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, sowohl die rot-rote Regierung in Brandenburg als auch die schwarz-rote Koalition in Sachsen kommen seit Monaten in Umfragen eben nicht mehr auf eine Mehrheit. Die Abstimmungen in den beiden Bundesländern werden also als Schicksalswahlen auch entsprechend bezeichnet. Dabei ist die große Frage, wie stark die AfD ja wird. Panayotis Gavrilis berichtet aus unserem Hauptstadtstudio. Wie ist die Stimmung da im politischen Berlin am Tag vor den beiden Landtagswahlen, auf die wohl die gesamte Bundesrepublik schaut?
Nur zwei Landtagswahlen könnte man meinen, aber diese zwei Landtagswahlen haben eine hohe bundespolitische Bedeutung. Das wissen vor allem Union und SPD. Was sie eint, die Angst, ihre politische Macht zu verlieren. Die SPD in Brandenburg und die Union in Sachsen an die AfD. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wendet sich nach seiner mehrtägigen Mittelstandstour direkt an die Wählerinnen und Wähler.
Sorgen Sie dafür, dass die Parteien, die sich klar zur Demokratie, klar zu unserem Grundgesetz bekennen, die nicht spalten, sondern zusammenführen, dass diese Parteien in beiden Ländern gut abschneiden. Es ist immer gut für den Wirtschaftsstandort, wenn wir Stabilität haben, Verlässlichkeit, Regierungsfähigkeit.
Zumindest für Sachsen kann Altmaiers Partei laut der aktuellen ZDF-Umfrage aufatmen. Die CDU käme demnach auf 32%, mit Abstand auf die AfD, die auf knapp 25% käme. Gefolgt von der Linken mit 14, die Grünen würden 11% wählen, die SPD nicht einmal 9% und die FDP 5. Ob die bisherige schwarz-rote Landesregierung weiter existieren kann, fraglich. Peter Altmaier weiß, dass es noch viel zu tun gibt.
Es gibt aber auch Regionen und die finden wir insbesondere auch in Brandenburg und in einigen Teilen von Sachsen, wo der Aufschwung noch nicht angekommen ist. Die Botschaft lautet, der Staat fühlt sich in der Verantwortung.
Wer die Verantwortung in Brandenburg künftig übernehmen wird, wird wohl in einem Kopf-an-Kopf-Rennen entschieden werden. Der Unterschied zwischen Platz 1 und 2, also der SPD und der AfD, ist laut Umfrage nur minimal. Die SPD könnte tief fallen, zweistellig, auf 22%, nur einen Punkt vor der AfD. Die CDU käme auf knapp 17, Grüne auf 15, Linke auf 14% und die FDP wäre wie in Sachsen auch Schlusslicht bei 5%. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke glaubt angesichts dieser Zahlen nicht an eine Weiterführung des rot-roten Bündnisses zwischen SPD und Linkspartei. Dem Sender NTV sagte Woidke:
Es wird, wenn man jetzt den Umfragen glaubt, neue Konstellationen geben müssen. Also nicht mehr die alte können wir nicht mehr fortsetzen. Aber ich bin da optimistisch, dass es gelingen kann, mit denen, die das Land voranbringen wollen, eine Koalition für Brandenburg zu bilden.
Der Wahlkampf in Brandenburg und Sachsen, er geht mit dem heutigen Tag zu Ende. Es scheint vor allem für Union und SPD das Mindestziel zu gelten, möglichst stärker als die AfD zu werden. Deren Brandenburger Spitzenkandidat Andreas Kalbitz hat nach einem Spiegelartikel eingeräumt, bei einer rechten Demonstration der neonazistischen Partei Goldene Morgenröte 2007 in Athen teilgenommen zu haben, bei dem auch NPD-Mitglieder dabei waren. Zuletzt gab es vermehrt Berichte über Kalbitz, offenbar frühere Aktivitäten. Laut RBB hatte der AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende offenbar in den 1990er Jahren an einem sogenannten Sommerlager des als rechtsextrem geltenden Vereins Die Heimattreue Jugend teilgenommen. Kalbitz selbst sagte gegenüber dem RBB:
Ich habe mich zu diesen ganzen Sachen bereits vollumfänglich geäußert. Ich denke, das sind alte Sachen, alter Kram, der jetzt als Wahlkampfgetöse aufgewärmt wird.
Es ist eine der spannendsten Fragen, ob die AfD in einem der beiden Ostländer stärkste Kraft wird. Das wäre bundespolitisch nicht nur neu, sondern wohl mindestens ein politisches Erdbeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei der Entgegennahme eines Ehrendoktortitels in Leipzig, man sollte sich mit der Vergangenheit beschäftigen, und meint hier auch die DDR-Vergangenheit, aber, so Merkel:
Unser eigentliches Leben sollte auf die Zukunft ausgerichtet sein. Auf die Frage, was wird aus unseren Kindern und Enkeln in einer Welt, die sich massiv ändert und die nicht jeden Tag fragt, was sind für Ungerechtigkeiten vielleicht im Zuge der deutschen Einheit passiert, sondern die auf Deutschland schaut und sagt, ihr habt es doch gut gemacht und so wie ihr wollen wir es auch gut machen. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen.
Angela Merkel im Beitrag von Panayotis Gavrilis über die Stimmung in Berlin vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Und über diese Wahlen berichten wir auch in einer Sondersendung morgen ausführlich. Die beginnt dann kurz vor 18 Uhr. Die Frist für die Bewerbung um den SPD-Vorsitz läuft noch bis morgen Abend. 8 Zweierteams haben sich da schon gefunden. Alle 8 haben die Voraussetzung auch für die Bewerbung erfüllt. Sie erhalten also die notwendige Unterstützung von der Basis. Gestern Abend hat noch der Landesvorstand der Partei in Nordrhein-Westfalen den früheren NRW-Finanzministern Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken als Kandidaten nominiert. Und Frank Kapellan bringt uns auf den Stand dieses Verfahrens. Neben den Teams gibt es auch noch einige Einzelinteressenten.
Zum Ende der Bewerbungsfrist sind es dann doch noch etwa 20 Aspiranten geworden, die sich zutrauen, Andrea Nahles zu beerben. Nicht alle werden antreten können, nicht alle haben die notwendige Rückendeckung der eigenen Leute. Mindestens 5 Kreisverbände, ein Bezirk oder ein Landesverband müssen sich für einen Bewerber aussprechen. Diese Hürde ist zu nehmen. Für Olaf Scholz war das geringste Problem und der Vizekanzler, der erst absagte und nun doch antritt, ist durchaus ein Mann mit gesundem Selbstvertrauen.
Ich freue mich, dass ich ein großes Ansehen habe in der deutschen Bevölkerung. Jedenfalls kriege ich oft den Eindruck vermittelt, wenn ich mit den Bürgerinnen und Bürgern spreche. Und man sieht das auch in Meinungsumfragen.
Wie der Sinneswandel des Olaf Scholz zustande kam, darüber gibt es unterschiedliche Erzählungen. Aber in der Parteizentrale war die Unruhe groß, weil zunächst niemand aus der allerersten Reihe kandidieren wollte. Kein Minister, kein Ministerpräsident. Zudem gibt es ein Übergewicht des linken Flügels. Und für diese Frauen und Männer gilt, ein Ausstieg aus der Großen Koalition steht für sie ganz oben.
Wir müssen diese Große Koalition überwinden. Wir brauchen progressive Mehrheiten in Deutschland.
Wir müssen aus der GroKo raus.
Hier muss ein Schnitt gemacht werden. Wir müssen klar raus.
Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Simone Lange, Flensburger Oberbürgermeisterin. Und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eint der Ruf nach dem Ende des Bündnisses mit der Union.
Ich habe mir gesagt, du kannst in so einer Lage deiner Partei nicht kneifen. Du machst ein Angebot gemeinsam mit jemand anderem, das sich unterscheidet von dem von anderen. Du kannst nicht kneifen.
Auch SPD-Vize Ralf Stegner, der mit der 76-jährigen Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan ins Rennen geht, steht für die Suche nach einer linken Mehrheit. Nach einem ersten Stimmungstest unter den SPD-Mitgliedern würden sich 26% für Olaf Scholz und seine Co-Kandidatin Clara Geiwitz aussprechen, gefolgt von den Duos Karl Lauterbach und Nina Scheer, Gesine Schwan und Ralf Stegner. Dass schon im ersten Wahlgang ein Bewerberpaar die notwendige absolute Mehrheit erhalten könnte, gilt als unwahrscheinlich. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping antritt, werden Chancen zugetraut. Schließlich Norbert Walter-Borjans, der ehemalige NRW-Finanzminister, hat sich mit seinem Vorgehen gegen Steuerhinterziehung bundesweit einen Namen gemacht und bewirbt sich gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken.
Ich glaube, dass dieser Prozess eine Riesenchance für die SPD ist, die Fragen mit der Mitgliedschaft zu diskutieren, die im Raum stehen.
Darauf setzt Thorsten Schäfer-Gümbel, der kommissarische SPD-Vorsitzende. Andere fürchten eine wochenlange Selbstbeschäftigung der Partei. Vom kommenden Mittwoch an werden sich die Bewerber auf nicht weniger als 23 Regionalkonferenzen überall in Deutschland präsentieren. Danach haben die gut 420.000 SPD-Mitglieder das Wort. Am 26. Oktober wird es ein erstes Ergebnis geben sollte, wie erwartet, eine Stichwahl nötig werden, wird erst Ende November feststehen, wer Andrea Nahles folgen wird.
Morgen also endet die Bewerbungsfrist um den SPD-Vorsitz. Frank Capellan war das. Seit Wochen protestieren Bürger der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Und trotz eines Demonstrationsverbots gehen die Menschen weiter auf die Straßen. Sie versammeln sich offiziell dann zum Beten oder zum Einkaufen. Markus Pfalzgraf über die kreativen Protestaktionen. Demonstrationen also trotz des Verbots, bei denen es jetzt auch wieder zu Ausschreitungen gekommen ist.
Es war noch nicht ganz dunkel, da eskalierte die Lage. Im Regierungsviertel gerieten Demonstrierende und Polizei aneinander, die Tränengas einsetzte und Wasserwerfer auffahren ließ. In den angrenzenden Vierteln begannen Protestierende, Barrikaden zu bauen. Manche zündeten sie an. Es dauerte, bis die Feuerwehr durchkam, denn Tausende, vor allem junge Menschen, hielten die Straßen besetzt. Dann ging die Polizei gegen sie vor, drängte sie zurück und ähnliche Szenen wiederholten sich weiter östlich in der Stadt. Die Polizei hatte von vornherein angekündigt, bei Gewalt durchzugreifen und im Vorfeld hatte es Festnahmen teils bekannter Oppositioneller gegeben. Kwok Pak Chung, der Regionalkommandant der Polizei auf der Hongkong-Insel. Die Personen, die wir bisher festgenommen haben, hatten alle was mit den Protesten zu tun. Falls bei den Protesten an diesem Wochenende wieder etwas passieren wird, werden wir weiter Informationen sammeln und die Situation beobachten. Das richtet sich nicht gegen irgendjemand Bestimmtes, aber wir werden genau dorthin schauen, wo die Proteste aus dem Ruder laufen könnten. Wir raten allen Bürgern, das Gesetz nicht herauszufordern, denn wir antworten mit den nötigen Maßnahmen und wir werden keine Gewalt dulden. Und danach sah es am Abend auch aus. Brandsätze gegen Tränengas. Die Polizei forderte die Protestierenden auf, die Gegend sofort zu verlassen. Sie werde weiterhin gewaltsam vorgehen, um die Protestierenden zu vertreiben. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben.
Markus Pfalzgraf über die Proteste in Hongkong. Die sechswöchige Sommerpause des britischen Parlaments geht zu Ende. Am Dienstag soll es eigentlich seine Arbeit ja wieder aufnehmen. Aber nachdem der britische Premier Johnson erfolgreich beantragt hat, die laufende Sitzungsperiode rasch wieder bis Mitte Oktober zu unterbrechen, gibt es dann eben eine Zwangspause, die dem Parlament wenig Zeit lässt, doch noch auf den Ende Oktober vorgesehenen Brexit Einfluss zu nehmen. Gegen diese Vorgehensweise formiert sich allerdings jetzt Widerstand. Heute zeigte sich das etwa bei mehreren Demonstrationen. Sabina Mattei hat den Protest in London verfolgt. Die Menschen zogen auch zum Amtssitz Johnsons.
Tausende hatten sich bereits am Mittag vor dem Amtssitz des britischen Premierministers eingefunden, um ihm die Meinung zu sagen. Shame on you! Shame on you! Schäm dich, Johnson, skandierten die Demonstranten, die den Verkehr im Londoner Regierungsviertel Westminster lahmlegten, untermalt von Trillerpfeifen und Trommeln. Hier, wie in vielen weiteren Städten des Vereinigten Königreichs, bekundeten sie ihren Groll über die Zwangspause, die Boris Johnson dem Unterhaus diese Woche verordnet hat. Viele schwenkten EU-Flaggen, den meisten ging es bei ihrem Protest aber vor allem um die Art und Weise, wie der Regierungschef die Suspendierung bewerkstelligt hatte.
I've got a background in constitutional law, it doesn't seem right at all.
Ich habe mich mit Verfassungsrecht beschäftigt, so dieser Mann, das Vorgehen scheint nicht korrekt. Eine Lehrerin sagte, sie sorge sich um die britische Demokratie.
I'm here for democracy. I'm here because I believe that a person that was elected by, was it 0.1% of the population?
Ich finde, ein Mann, der von gerade mal 0,1% der Bevölkerung legitimiert worden ist, der sollte Abgeordneten nicht dazwischen funken. Boris Johnson war im Juli in einer Urwahl seiner konservativen Partei als Nachfolger der glücklosen Theresa May bestimmt worden. Nicht durch Parlamentswahlen.
We're here because we really believe that the country is in trouble. We need to do something about it. We can't just watch and stand by.
Wir sind hier, weil das Land in Schwierigkeiten steckt, erklärte deshalb ein Demonstrant. Dagegen müssen wir etwas tun. Wir können nicht einfach zusehen und abwarten. Auf Betreiben Johnsons hatte Königin Elisabeth am Mittwoch verfügt, dass das Unterhaus nach der Rückkehr aus der Sommerpause nächste Woche gleich wieder bis Mitte Oktober suspendiert wird. Der Regierungschef begründete den Schritt damit, dass er sein Regierungsprogramm ausarbeiten wolle, um es in der neuen Sitzungsperiode vorzulegen. Aber nicht nur die Opposition ist überzeugt, dass Johnson damit verhindern wollte, dass sie ein Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit auf den Weg bringt. Nach bisherigem Stand verlässt Großbritannien die EU am 31. Oktober mit oder ohne Abkommen. Johnsons Vorgehen hat aber auch Anhänger. Vor seinem Amtssitz versuchten denn auch Brexit-Befürworter, sich Gehör zu verschaffen. Dass der Premier durch die heutigen Proteste Abstand von der Suspendierung des Parlaments nehmen könnte, ist nicht zu erwarten. Wenn die Unterhausabgeordneten nächste Woche aus der Sommerpause zurückkommen, bleiben der Opposition nur wenige Tage, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Welchen Weg sie einschlagen will, ist nicht abzusehen. Ein Versuch von Brexit-Gegnern, die Zwangspause gerichtlich zu verhindern, war zunächst gescheitert. Ein schottisches Gericht wies ihren Eilantrag am Freitag ab. Allerdings findet nächste Woche eine Hauptverhandlung statt. In London und Belfast sind ebenfalls Klagen anhängig.
Sabina Matthei, und der Widerstand wird auch Thema unseres Kommentars sein ab 19.05 Uhr. Beim G7-Gipfel in Biarritz sah es noch so aus, als käme Bewegung in den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump sah sogar eine gute Chance für ein Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Rouhani. Das aber heißt ja noch lange nicht, dass die US-Regierung in anderen Auseinandersetzungen Milde zeigen könnte. Der iranische Öltanker, der auch wegen des Drucks der US-Regierung wochenlang vor Gibraltar festsaß, steuert nun, so hören wir aus den USA, Syrien an, was die Regierung in Washington wiederum veranlasst hat, mit Sanktionen gegen diesen Tanker zu reagieren. Sarah Zabak erklärt, was dahinter steckt.
Einmal mehr steht der iranische Öltanker im Zentrum des Machtkampfes zwischen Washington und Teheran. Die US-Regierung hat die Adrian Darya 1 und den Kapitän des Schiffs mit Sanktionen belegt. Damit soll verhindert werden, dass der Tanker einen sicheren Hafen ansteuern kann. Die Leiterin der Abteilung für Terrorismus und Finanzinformationen im US-Finanzministerium, Sigal Mandelker, warnte in einem offiziellen Statement: Jeder, der das Schiff unterstützt, riskiert, selbst sanktioniert zu werden. Davon betroffen wären Häfen oder Unternehmen, die sich auf Geschäfte mit dem iranischen Tanker einlassen. An Bord befinden sich mehr als 2 Millionen Barrel Rohöl im Wert von rund 130 Millionen Euro. Die USA vermuten, dass der Iran das Öl nach Syrien liefern und so die US-Sanktionen im Atomstreit umgehen will. Wochenlang war das Schiff deshalb in Gibraltar festgehalten worden, bis ein Gericht dort Mitte August entschieden hat, den Tanker weiterfahren zu lassen, trotz des massiven Protests aus Washington. Die US-Regierung bezweifelt, dass das Schiff unter iranischer Flagge fährt. Sie vermutet dahinter die iranischen Revolutionsgarden, eine Eliteeinheit der Armee Teherans, von Washington als Terroreinheit eingestuft. Tatsächlich ist der Kurs des Tankers zurzeit unklar. Weder die Türkei noch der Libanon haben Berichte bestätigt, wonach das Schiff Häfen in ihren Ländern ansteuern soll. Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif bestreitet jedoch, dass der Tanker auf dem Weg nach Syrien sei und bekommt von seinem US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo nun folgende Antwort auf Twitter: Ich hoffe, der Tanker ändert seinen Kurs. Es war ein großer Fehler, Zarif zu vertrauen. Verschärfung also statt Entspannung im Atomkonflikt zwischen Washington und Teheran. Und das nur eine Woche nach dem G7-Gipfel in Biarritz, wo sich der französische Präsident Emmanuel Macron darum bemüht hatte, zu vermitteln und beide Präsidenten an einen Tisch zu bekommen. Eine Gelegenheit dafür hätten Donald Trump und Hassan Rouhani schon bald, bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 17. September in New York. Die Chancen für ein bilaterales Treffen sind durch die erneuten Sanktionen aber weiter gesunken.
Die Auseinandersetzung um den iranischen Öltanker. Sarah Zabak berichtete darüber. Die Friedensgespräche der radikal-islamischen Taliban mit den USA laufen. Und laut US-Präsident Trump laufen sie gut. Aber die Gefechte der Taliban-Kämpfer mit Soldaten hören ungeachtet dessen nicht auf. Gerade sind Kämpfer in die Stadt Kunduz eingedrungen. Und Bernd Muschborowska hat Informationen darüber, über diesen erneuten Versuch der Taliban, die afghanische Großstadt unter ihre Kontrolle zu bringen.
Den ganzen Tag über gab es heftige Gefechte in der nordafghanischen Stadt Kunduz. Schwer bewaffnete Kämpfer der Taliban hätten die Provinzhauptstadt von verschiedenen Seiten angegriffen, berichtete das afghanische Fernsehen. Der Sender Tolo News stellte Videos von den Gefechten auf seine Internetseite. Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben. Genauere und vor allem überprüfbare Angaben liegen nicht vor. Die Taliban hätten sich in Häusern verschanzt und lieferten sich Gefechte mit den Sicherheitskräften, sagte der Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, Rohullah Ahmadzai, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Die Taliban sind jetzt noch in zwei Gebieten der Stadt, in einem Wohnviertel und in einem Krankenhaus. Sie nutzen die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Wir konnten sie noch nicht von dort vertreiben, weil wir vermeiden wollen, dass Zivilisten ums Leben kommen. Die strategisch wichtige Stadt in der Nähe der Grenze zu Tadschikistan wird immer wieder angegriffen. Im September 2015 hatten die Taliban sogar die Kontrolle in Kunduz übernommen. Doch nur für zwei Wochen. Dann konnten die afghanischen Sicherheitskräfte, unterstützt durch massive US-Luftangriffe, die Stadt zurückerobern. Die Taliban kontrollieren weite Teile der Provinz Kunduz, in der bis vor einigen Jahren die Bundeswehr als Schutzmacht stationiert war. Im Rahmen der Ausbildungs- und Unterstützungsmission Resolute Support ist noch eine kleine Gruppe deutscher Soldaten dort, um die afghanischen Streitkräfte zu beraten. Auch das Bundeswehrlager Pamir am Stadtrand von Kunduz sei heute aus größerer Entfernung beschossen worden, bestätigte das Einsatzführungskommando in Potsdam. Jedoch ohne jemanden zu treffen oder zu verletzen. Die aktuelle Lage in Kunduz zeige, wie wenig von der angeblichen Friedensabsicht der Taliban zu halten sei, sagte Sedik Sediki, der Sprecher von Afghanistans Präsident Ashraf Ghani. Der Angriff der Taliban in Kunduz steht doch völlig im Widerspruch zu den Gesprächen in Doha. Das zeigt doch nur, dass die überhaupt nicht bereit sind für Frieden in Afghanistan. Die wollen kämpfen. Die Taliban-Führung verhandelt zurzeit in Doha mit den USA über Frieden in Afghanistan, ohne die afghanische Regierung, die von den Taliban nicht anerkannt wird.
Die Gefechte in Afghanistan. Bernd Muschborowska über die Entwicklung in Kunduz. Kommunalwahl in Moskau in einer Woche und die russische Opposition kämpft für freie Wahlen und für faire Wahlen. Erneut haben sich in der russischen Hauptstadt tausende Menschen versammelt. Auch hier ein Verbot eigentlich. Bei vergleichbaren Aktionen in den zurückliegenden Wochen war die Polizei hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Tilko Gries war in Moskau unterwegs. Er hat eine andere Stimmung heute ausgemacht, eine recht friedliche nämlich. Er hat sich unter den Demonstranten auch umgehört.
Jelena ist 28 Jahre alt, Juristin und fast 1,80 Meter groß, was in diesem Fall tatsächlich wichtig ist. Sie hat ein Blatt Papier mit zur Demonstration gebracht, umhüllt von einer Klarsichtfolie. Darauf steht, übersetzt, politische Repressionen von 1937 bis 2019, da stehe ich drüber. Sie schlägt einen Bogen über die Jahrzehnte, in denen Russland oder die Sowjetunion die Begrenzung fundamentaler bürgerlicher Freiheiten erlebt hat, von Stalin bis heute. Ich bin ein absolut apolitischer Mensch und habe mich noch nie mit Politik beschäftigt. Aber das, was jetzt hier passiert in Moskau, hat mich empört. Und zwar so, dass ich mich jetzt mit diesen Themen beschäftige und deshalb bin ich hier auf der ersten Demonstration meines Lebens. So geht es etlichen, die im Laufe des Sommers in sozialen Netzwerken viele Fotos und Videos darüber gesehen haben, wie brutal bei vergangenen Protesten von Seiten der Sicherheitskräfte zugegriffen worden war. Tatjana hat das zum Anlass genommen, mit auf die Straße zu gehen. Die meisten Demonstrantinnen und Demonstranten sind jünger als 30 Jahre. Beobachter beschreiben sie als angstfrei. Und tatsächlich muss man Mut haben, um sich hier zu zeigen. Denn eine Verhaftung ist jederzeit möglich. Auch der heutige Protestzug, der in sozialen Medien angekündigt worden war, ist von den Behörden nicht genehmigt worden. Die Demonstranten wiederum berufen sich auf das in der Verfassung ihnen zugestandene Versammlungsrecht. Sie beginnen ihren Marsch auf dem Boulevardring in der Nähe der Tschistje Prudi und ziehen über diesen Ring in Richtung Puschkinplatz. Jeden Moment, so scheint es, kann der Zug gestoppt werden, können die Festnahmen wieder beginnen. Aber an diesem Samstag verläuft es anders. Die Demo wird nicht unterbrochen. Sogar eine der Führungsfiguren der Moskauer Opposition, Ljubow Sobol, wird nicht festgenommen. Sie kann sich zwischen den Demonstranten, deren Anzahl auf einige Tausend geschätzt wird, aufstellen und einige Sätze sagen. Ich werde für euch, für die Moskauer und für unser ganzes schönes Land, das unter diesen Gaunern und Dieben, korrupten Beamten und Schurken leidet, bis zu Ende kämpfen. Sobol ist als Kandidatin zur Regionalwahl, morgen in einer Woche, aus fadenscheinigen Gründen nicht zugelassen worden, wie etliche andere Kandidaten auch. Am Puschkin-Platz, nach einigen Kilometern Protestzug, kann die Menge nicht weiterziehen. Die Polizei und Nationalgarde umstellen den Platz zunächst, ziehen sich aber dann zurück. Als wahrscheinlich gilt, dass die Staatsmacht diesmal, so kurz vor der Wahl, nicht abermals durch grobe Gewalt, hässliche Bilder und Empörung im Netz provozieren wollte. Das ist voraussichtlich ein taktischer Schritt. Bei kommenden Wiederholungen wird es absehbar nicht so ruhig bleiben.
Tilko Gries über die friedliche Demonstration in Moskau. Ja, die Frauenfußball-WM ist abgehakt. Jetzt geht es um die EM in 2 Jahren. Wie der Auftakt in der Qualifikation dazu aussah, das sagt uns gleich Astrid Ravul. Aber erst einmal gibt es Bundesliga-Ergebnisse.
Ja, denn aktuell wird noch gespielt an diesem Abend. Union Berlin gegen Borussia Dortmund, da sind gleich 4 Minuten rum, 0:0. Aber spannender heute Nachmittag war bereits der FC Bayern München und sein Auftritt. Mit Neuzugang Philipp Coutinho nämlich in der Startelf haben die Bayern erst einen schwierigen, dann aber doch standesgemäßen ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Wie der Rekordmeister, nämlich den FSV Mainz 05, doch noch wegfegte, sah Hans-Peter Pull.
Bis zur 38. Minute konnte Mainz 05 mit seiner physisch starken Abwehr und mit seiner immensen Laufbereitschaft den Favoriten FC Bayern in München vor 75.000 Zuschauern in Schach halten und sogar durch das Kopfballtor von Boetius mit 1:0 führen. Dann aber drehten die Bayern so richtig auf, wurden kreativer und vor allem effektiver und drehten so durch die Tore von Pavard, Alaba, Perisic, Coman, Lewandowski und Davis das Spiel zu einem 6:1 für die Münchner. Bayern hält mit 7 Punkten weiter Anschluss an die Tabellenspitze. Mainz trägt nach diesem 1:6 weiterhin die rote Laterne in der Fußball-Bundesliga-Tabelle.
Auch der FC Schalke 04 gewann deutlich gegen Hertha BSC, profitierte dabei aber von der eigenen Schusseligkeit der Berliner. Burkhard Hupe.
Mehr als 8 Monate mussten die Fans von Schalke 04 auf einen Heimerfolg ihrer Mannschaft warten. Nun ist es passiert, dass 3:0 gegen Hertha BSC Berlin brachte. Nicht nur die ersten Tore in dieser Saison, sondern eben auch den ersten Dreier. Schalke gewann dieses Spiel unter dem Strich hochverdient, profitierte zwar von 2 unglücklichen Eigentoren der Berliner zum zwischenzeitlichen 2:0, aber Schalke war in der Spielanlage klarer im Spiel nach vorne und dann letztendlich auch mit mehr Abschlüssen vor dem gegnerischen Tor. Die Leistung der Berliner unter dem Strich eine einzige Enttäuschung.
Der erste FC Köln konnte schon seit über 2 Jahrzehnten nicht gegen Freiburg gewinnen. Warum es dann aber heute klappte, das löst Julia Metzner auf.
Elias Skiri ist der Mann des Tages, denn er hat dem ersten FC Köln die ersten 3 Punkte nach Wiederaufstieg in die Bundesliga beschert. Weil Elias Skiri in der Nachspielzeit sich durchdribbelte durch die Abwehr der Freiburger, die zusah, wie Elias Skiri aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. Vorher war Freiburg in Führung gegangen, kurz vor der Pause, nachdem ein Treffer von Köln vom Videoschiedsrichter zurückgenommen war. Die 1:0 Pausenführung, aber dann der Ausgleich durch Anthony Modest nach 52 Minuten. Viel Zittern, viel Spannung und am Ende die Entscheidung für den ersten FC Köln, der mit 2:1 in Freiburg gewinnt.
Fehlen noch 2 Unentschieden dieses Tages, das nämlich zwischen Wolfsburg und Paderborn, das ging 1:1 aus, und Leverkusen und Hoffenheim, die trennten sich torlos 0:0 unentschieden. Exakt 2 Monate nach der verpatzten Weltmeisterschaft sind die deutschen Fußballerinnen mit einem motivierenden Kantersieg in die EM-Qualifikation gestartet. 10:0 gegen Montenegro aus Kassel, berichtet Martina Knief.
Es war der erwartet leichte Auftakt für die DFB-Auswahl in die EM-Qualifikation. Das Team präsentierte sich gegen Montenegro spielfreudig und treffsicher. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften wurde der Gast von Anfang an in die Defensive gedrängt. Montenegro schoss nicht einmal aufs Tor. Alexandra Popp war mit 3 Treffern die erfolgreichste deutsche Spielerin. Die junge Clara Bühl traf doppelt und erzielte damit ihre ersten 2 Länderspieltore. Am kommenden Dienstag wartet im nächsten Qualifikationsspiel mit der Ukraine der schwerste Gruppengegner auf die deutschen Fußballerinnen.
Die erste Medaille für die deutschen Ruderer zählte Jan Dittjogeit heute.
Jonathan Rommelmann und Jason Osborne haben die erste deutsche Medaille bei dieser WM in einer olympischen Klasse gewonnen. Und zwar Bronze im Leichtgewichtsdoppelzweier. Und das nach einem leidenschaftlichen Auftritt. Zur Hälfte des Rennens hatte das deutsche Duo sogar noch geführt, war aber hinterher auch mit Bronze zufrieden. Enttäuschend dagegen das Abschneiden der beiden Doppelvierer. Das erfolgsverwöhnte Frauenquartett musste sich diesmal mit Platz 4 zufrieden geben. Der Männerdoppelvierer war als 5. sogar noch weiter weg von einer Medaille. Am 2. Finaltag, morgen, hat der Deutsche Ruderverband dann noch 2 weitere Medaillenchancen, und zwar durch Oliver Zeitler im Männereiner und natürlich durch den Deutschlandachter.
Und in Luhmühlen beobachtet Jörg Tegelhütter die Vielseitigkeitsreiterei.
Der Olympiasieger setzt auch bei den Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter Maßstäbe. Michael Jung behauptete mit einem Null-Fehler-Ritt im Gelände nicht nur die Führung in der Einzelwertung, sondern hielt auch die Mannschaft mit seinem Wallach Chipmunk auf Goldkurs. Da auch Schlussreiterin Ingrid Klimke auf dem knapp 6 Kilometer langen Geländekurs ohne Strafpunkte blieb, führt Deutschland nach der zweiten von 3 Disziplinen vor Titelverteidiger Großbritannien und Frankreich. Die Deutschen gehen damit als Favoriten in das abschließende Springen und könnten am Ende die großen Gewinner bei dieser Heim-EM sein. Neben Michael Jung hat auch die zweitplatzierte Ingrid Klimke beste Medaillenchancen im Einzel.
Bei dieser Vielseitigkeits-Europameisterschaft in Luhmühlen dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr.
Danke Astrid Ravol und das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Petra Enzminger.